Der Herr lebt. Amen. Und er lebt auch in dir. Vielleicht kannst du mal so den Finger zu deinem Nachbarn strecken und ihm zublinzeln. Und es bedeutet, er lebt auch in dir. Ja, da kann man sich kaum zurückhalten, oder? Da darf man nicht singen, aber unsere Herzen jubilieren und singen. Da will man so mit einsteigen, Gott ehren, Gott groß machen, aber wir lassen uns nicht aufhalten, dennoch ihm alle Ehre zu geben, oder? Weil unser Gott lässt sich nicht aufhalten. Ja, er ist auch jetzt Herr und er schenkt eine Freiheit der Herzen, dass wir uns wirklich auf das fixieren können, was zählt. Ja, wir sind alle so gefährdet, dass wir uns auf alles Mögliche fixieren, alle möglichen Erklärungen finden, uns auf unsere Meinung, auf unsere, ja, wie wir das Ganze bewerten, festlegen in dieser Pandemiezeit und die ganzen Maßnahmen. Aber Jesus ist der Ort, an den wir uns immer wieder hin ausrichten dürfen. Gerade jetzt, Auferstehungssonntag. Der Herr lebt. Das ist die Botschaft. Und er lebt in dir und es hat Auswirkungen, dass er auferstanden ist. Hanno hat im Einstieg zum Gottesdienst eigentlich schon so die Klammer geöffnet, wo ich jetzt mit der Botschaft anschließen kann. Ja, historisch belegt, das Grab ist leer. Was bedeutet das für dich, für uns? Was bedeutet Auferstehung? Dem wollen wir ein bisschen nachspüren heute Morgen. Ja, es geht um die Auferstehung. Ich habe die Predigt überschrieben, Auferstehung, was heißt das für uns? Und ich wünsche dir, dass du etwas mitnehmen kannst heute Morgen, was dir ganz neu groß wird. Ganz groß wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein guter Geist jetzt einfach dabei ist, uns deine Worte, ja das Wort Gottes aufzuschließen, dass wirkliche Auferstehungsfreude in unsere Herzen fällt. Nicht traditioneller Glaube, nicht etwas, was wir einfach nur so wiederholen Jahr für Jahr, sondern eine Realität, die unser Leben verändert hat und weiter verändert. Jesus lebt. Sein Sieg bleibt ewig ausgemacht, haben wir gesungen. Und das spreche ich aus hier im Gottesdienst hinein in den Livestream, in die sichtbare wie unsichtbare Welt. Der Herr lebt. Und das macht den ganzen Unterschied für unser Leben hier und jetzt, aber auch für alle Ewigkeit. Er ist auferstanden und wir glauben, auch wir, weil er auferstanden ist, werden auferstehen. Und Heiliger Geist, pflanze dieses Saatgut in jedes Herz, das jetzt hier ist, das zuhört, das dabei ist und daraus Kraft entspringt, weil Auferstehung heißt Kraft Gottes. Und ich danke dir dafür, dass du das schenkst, Herr. Amen. Ich mache da weiter, wo der Hanno vorhin mit einer Bibelstelle seine Einleitung beendet hat. 1. Korinther 15, ein paar Verse. Hör einfach mal zu, während ich es lese und dann fragen wir uns, was bedeutet das jetzt für uns, dass wir an die Auferstehung Jesu glauben? Der Paulus sagt hier 1. Korinther 15 ab Vers 17, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Klar wollen wir als Christen und als Gemeinde Jesu nicht nur auf die Ewigkeit vertrösten, aber es gehört zusammen. Der Alltag, das Leben hier und jetzt und die Kraft und die Gegenwart Gottes in unserem Leben, wie wir unser Leben leben und dann zusammengefasst in die ewige Perspektive. Und ich sag dir was, deshalb ist es alltagsrelevant, dass du über Ewigkeit nachdenkst. Es verändert deinen Alltag. Ja, wir wünschen uns immer wieder alltagsrelevante Predigten, das ist ja richtig. Wie kann ich meinen Glauben praktisch jeden Tag leben? Wie kann ich, ja, wie gelingt es eine Nachfolge zu diesem Jesus Christus? Aber ein Aspekt darin ist, du brauchst Ewigkeitsperspektive. Weil sonst, sagt Paulus, sind wir die am meisten so bedauernden Menschen überhaupt. Wenn es nur für hier und jetzt ist, dass wir ein bisschen fromm, ein bisschen brav, hoffentlich nicht zu brav, leben. Wozu? Christus ist auferstanden. Das Ganze hat eine viel tiefere und eine viel länger wirkende Bedeutung. Dass er lebt. Dass er lebt. Und dass er dir Leben gibt. Und dass, wenn du im Glauben dann eines Tages gehst, du weißt, wo es hingeht. Es lebt sich ganz anders hier auf Erden. Und das sagt Paulus auch ab Vers 20 dann. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Wow, Osterbotschaft, auch 2021 gültig, ewig ausgemacht, sein Sieg für uns. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Da kommt alles zusammen. Christus, der in diese Welt kam als der Erlöser, der gestorben ist für unsere Schuld, der auferstanden ist, das Grab ist leer. Meine Schwester hat mir so ein Bild geschickt, vielleicht hast du es auch bekommen, von dem leeren Grab, dem Stein, der weggerollt ist und drunter steht: Ausgangsbeschränkungen haben an Ostern noch nie wirklich gewirkt. Der Herr lässt sich nicht aufhalten. Werden wir, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Auferstehung vor 2000 Jahren, Kraft Gottes, die heute hineinwirkt und die vollenden wird, wenn Jesus das Reich seinem Vater übergibt. Und du bist Teil dieses Reiches. Sag Amen, wenn du das glaubst. Du bist Teil dieses Reiches. Was bedeutet Auferstehung, was Paulus hier im Korinther so ausführt, so im Detail? Was steckt da alles drin in dieser Kraft Gottes, in dieser Kraft der Auferstehung? Wir gucken es ganz kurz an. Auf der nächsten Folie sind einfach einzelne Punkte. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist? Die gucken wir jetzt ganz kurz miteinander an. Aber da steckt so viel drin in der Auferstehung von Jesus. Was bedeutet diese Auferstehung generell? Und dann kommen wir im zweiten Teil nachher gleich noch zu der Frage, was heißt das dann für mich und meinen Körper, meinen auferstandenen Körper, der ja dem von Jesus dann mal gleich sein wird. Welche Verheißung, welche Kraft, aber auch schon welche Alltagsrelevanz jetzt und hier, mit dieser Hoffnung, mit diesem Glauben zu leben. Die Auferstehung von Jesus ist beweist seine Göttlichkeit. Hanno hat die Frage gestellt, glaubst du, dass es einen Gott gibt, der Vater? Ja? Und der beweist, dass er einen Sohn hat, Jesus Christus. Das glauben nicht alle Religionen. Das glauben wir als Christen, als Nachfolger von Jesus. Dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist dieser eine, dreieinige Gott ist, der für uns ist, der einen Plan entwickelt hat, damit wir Leben haben. Im Römer 1,4, Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Der Vater steht zu seinem Sohn. Kein anderer ist auferstanden als nur Jesus allein. keine Religion glaubt an Auferstehung dieses Lebens, dieser Persönlichkeit, dieser Identität, die du jetzt bist. Ja, da gibt es viele Religionsvorstellungen von Wiedergeburten, wo du immer wieder eine neue Person werden sollst. Musst du dich immer wieder an dich selbst gewöhnen, ne? Und du immer wieder ein anderer bist. Wir Christen glauben, wir sind diese eine Person, von Gott geschaffen, gewollt, geliebt. Und das in alle Ewigkeit hinein. Du wirst wiedererkannt, wenn du in die Ewigkeit gehst. Deine Identität ändert sich nicht. Du bist nicht plötzlich ein ganz anderer. Nur Christus ist auferstanden. Noch kein anderer. Und wer an ihn glaubt, der wird teilhaben an dieser Beute. Wow. Was Jesus erworben hat durch seinen Gehorsam am Kreuz. Und der Vater hat seinen Sohn bestätigt. Das Wort Gottes sagt, ja, Gott hat einen Sohn. Das leugnet der Islam. Gott hat keinen Sohn. Gott selbst im offenbarten Wort Gottes, in der Bibel, die von, ja, jetzt könnte ich eine Predigt halten über die Einzigartigkeit der Bibel. Für mich die logische Schlussfolgerung, dass das, was er auch noch am Anfang sagte, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott sehr wohl weiß, was er tut und dass man mit ihm rechnen kann. Er bestätigte seinen Sohn, indem er ihn mit großer Macht und aus Kraft drin durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Und diese Kraft, in der wirkt Christus als der Auferstandene, als der Lebendige. Es bedeutet, der Tod ist besiegt. Der zweite Punkt. Wow. Der Tod ist besiegt. Unser größter Feind. Der Tod. Eine Macht. Eine Kraft, die von einer größeren Macht, nämlich von der Liebe und dem Gehorsam von Jesus, besiegt wurde. Überwunden wurde. 2. Timotheus 1,10. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Und wenn du an Jesus glaubst und dann eines Tages sterben wirst und von dieser Welt gehst, dann wirst du den Tod nicht sehen als Gläubiger. Du wirst Jesus sehen. Weil für Gläubige kommt nicht der Tod, sondern kommt Jesus, um dich heimzuholen. Auferstehungsbotschaft. Welch ein Unterschied. Welch ein Unterschied. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus ist auferstanden. Und Jesus hat Autorität über alles, haben wir gerade schon im 1. Korinther 15 gelesen. Er wird herrschen, bis alle gottfeindlichen Kräfte entmachtet sind. Der Tod ist jetzt schon besiegt für die. Ja, wir werden sterben mit diesem Leib, aber du lebst ewiglich. Dein Geist wiedergeboren, deine Seele, sie kommt an im Himmel. Und ein neuer Auferstehungsleib wartet auf uns, die wir zu Jesus gehören. Jesus hat Autorität über alles. Römer 14, 9, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Und in Philipper 2, 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus herrscht. Und es wird der Moment kommen, wo nicht nur die, die aus freien Stücken, aus ja, Offenbarung und Erkennen und Entscheidung sagen, ich beuge meine Knie und ich bekenne, dass Jesus ist. Jeder, selbst die, die ihn jetzt leugnen, werden erkennen müssen, dass er der Herr ist. Jetzt leben wir noch in der Gnadenzeit, wo er einlädt, dass Herzen sich bekehren und zu ihm kommen, erobert werden. Aber es werden eines Tages auch die, die jetzt Feinde Gottes sind und sich entschieden haben, gegen ihn zu sein, bekennen müssen. Es ist ausgemacht, es ist im Wort Gottes. Es gehört in diese Herrschaftskraft von Christus. Jetzt ist er der Versöhner, der Einladende, der Weg ist frei zum Vater. Dann wird er kommen als der Richter dieser Welt. Und er wird sortieren. Und dein Herz hat sich schon entschieden. Amen. Hoffentlich hat sich dein Herz entschieden, auf welche Seite du gehörst. Und die Auferstehung, sie ist der Vorgeschmack von dem, was noch für uns aussteht. Der Vorgeschmack der Auferstehung der Gläubigen. Thessalonicher sagt es Paulus, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Mit ihm bringen. Welch eine Hoffnung, welch einen Trost haben wir. Heide, dein Mann ist heimgegangen. Welch eine Kraft in deinem Leben, dass du weißt, er kannte den Weg und hat sich bei ihm festgemacht. Und er darf schon längst schauen, was wir noch glauben. Was wir noch glauben. Die Schlafenden in Christus werden auferstehen. Genauso wie es das ja bezeugt im Korintherbrief, wie ich schon gelesen habe. Der Vorgeschmack der Auferstehung. Tod und Sterben, weil wir von Adam abstammen. Und nun durch einen anderen Menschen, Christus, kommt das Leben und kommt die Auferstehung für uns. Das ist Osterbotschaft, das ist Auferstehungsbotschaft. Ein Vorgeschmack. Ich hoffe, du schmeckst es schon. Innerlich. Und du weißt, was auf dich zukommt. Und die Auferstehung verbirgt die Rechtfertigung der Gläubigen vor Gott. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, heißt es im Römer 4. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde. Und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Gerecht gemacht vor Gott. Gerecht gemacht vor Gott. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Du kannst nichts hinzufügen. Du kannst nur vertrauen, du kannst das annehmen, du kannst das glauben, dass dieser Sieg ein für alle Mal gilt. Hier und jetzt und in alle Ewigkeit. Römer 8, 33, 34. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Seine Auferstehung ist auch der Beweis, dass du, wenn du an ihn glaubst, gerecht gemacht bist vor Gott. Nicht aufgrund deiner Anstrengung, deiner Leistung, dem, was du hinbekommen hast, sondern was er für dich hinbekommen hat. Das glaubst du. Und es wird dir zugerechnet, so wie Abraham sein Glaube zugerechnet wird. In diese Spannung stellt es Paulus hier im Römerbrief. Weil du glaubst, bist du durch. Kommst du an, bist du heilig, bist du frei. Nicht, weil du so brav bist, nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du es geschafft hättest. Natürlich, diese Auferstehungsfreude weckt in uns eine Motivation zu sagen, ihm will ich es gleich tun. Nicht nur die Auferstehung gilt mir, sondern auch alles, was ihm gefällt, will ich leben. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Was bedeutet die Auferstehung? Hier waren ein paar Punkte, was der Fakt ist. Johannes hat ganz am Anfang die geschichtliche, die historische Frage mit hineingestellt. Hier ist die geistliche, die theologische Begründung. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist das der Ratschluss Gottes. Und was heißt das jetzt für dich und mich? Noch ein paar wenige Punkte, was das für dich heißt, was du dir verinnerlichen darfst, was du für dich festhalten darfst, wer du bist. Nämlich, welcher Auferstehungsleib wartet auf dich? Und ich habe die Predigt am Anfang auch mit überschrieben mit diesen Begriffen unsterblich, verherrlicht, unverweslich, Jesus gleich. Das wartet auf uns, wenn du dann auferstehen wirst, einen neuen Leib, einen neuen Körper bekommst. Unsterblich. Also das Erste, was wir gut festhalten müssen, ist, die Auferstehung ist der Beleg dafür, dass das Heilswerk Jesu Christi vom Vater angenommen ist. Gott betrachtet all jene als gerecht, die an den glauben, welcher ihre Sünden für sie gesühnt hat. Und deshalb bekommst du das Geschenk der Auferstehung, einen neuen Leib, einen neuen Körper. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es dir mit diesem Körper geht, ob er dir gefällt, wenn du dich im Spiegel siehst, ob es schon so manche Narbe und manche Macke gibt an deinem Körper, wie gut, dass der Schöpfer selbst Heilungskräfte in unseren Körper gelegt hat. Wir werden nämlich alle am Ende des Lebens ein ganz schönes Wrack wahrscheinlich, wenn das nicht heilen würde, wenn dieser Körper nicht schon Heilungskraft erleben würde. Aber nochmal ganz anders ist dann, wenn die Auferstehungskraft dir einen neuen Leib schenkt. Ohne Makel, in der schönsten Schönheit, wie du ihn auf Erden nie gekannt hast. Und doch wirst du erkannt werden und wirst du andere erkennen. Unsterblich, das wartet auf dich. Römer 6, 8 bis 9 haben wir auf der Folie hier auch stehen. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Also kein ewiger Kreislauf des Sterbens und der Wiedergeburt und immer Wiederkommen, sondern der Mensch lebt einmal. Und danach die Entscheidung. Und dann ein ewiges Leben, unsterblich. Nie wieder sterben. Ewiges Leben in einem Auferstehungsleib. Wir glauben das, weil wir mit Christus gestorben sind. Das ist die Bekehrung. Du legst dein eigenes Leben nieder und du ergreifst das Leben, das Jesus für dich hat. Deshalb wirst du ewig leben, unsterblich. Sag das doch mal, unsterblich. Nimm das, das gilt dir. Verherrlicht. In Philipper 3, 20, 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Es ist keine Herrschaft zum Schlechten, zum Dominieren, zum Bösen. Es ist eine Herrschaft zum Leben. Und das hat die Auswirkung, dass dein zukünftiger Leib in der Auferstehung verherrlicht sein wird. Ein verherrlichter Leib. Verwandelt, verändert. Das wartet auf uns. Ja, hier auf Erden, unser Leib, unser Körper ist schwach und er stirbt am Ende. Aber wir wissen, er wird verwandelt, er wird verherrlicht. Sagen wir gemeinsam, verherrlicht, verherrlicht. unverweslich. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Ja, dieser Körper, wenn er nicht verwandelt wird bei der Entrückung, worauf wir ja alle noch hoffen und auch warten, aber auch wenn jemand früher geht und stirbt, bevor die Entrückung ist, dieser Körper wird verwesen. Die Bibel kennt kein Verbrennen, sie kennt es Verwesen. In die Erde gegeben, aus Staub bist du gemacht, zu Staub wird dieser Körper. Verweslich. Was ich jetzt bin, diese Hütte, wie sagt Paulus, dieses alte Zelt, es wird zerfallen. Und wir spüren sie jeden Tag ein bisschen, oder? Dass dieser Körper noch nicht gemacht ist. Aber wir bekommen, weil Christus auferstanden ist, einen unverweslichen, makellosen, verherrlichten, neuen Leib. Das glauben Christen. Das ist unsere Gewissheit. Das halten wir fest. Am Dienstagmorgen der vergangenen Woche hatte Hans Kiefer mich rufen lassen nach Simmersfeld. Er ist schon ein paar Jahre krebskrank mit Auf und Abs. Und er hat Dienstagmorgen über Ulrike gebeten, dass einer der Pastoren kommt. Ich war in seinem Bett, schon sehr geschwächt war er. Und er sagte zu mir, Klaus Peter, es geht nicht mehr lange. Ich will nur noch heim. Das hier ist kein Leben mehr. Aber er hatte das Leben innerlich. Wir haben gebetet. Er hat gebeten, ob Sonja, seine Frau und ich miteinander für ihn singen, so nimm denn meine Hände und führe mich. Ich habe ihn gesalbt, ihn gesegnet. Wir hatten so 20 Minuten noch zu reden miteinander. Und dann hat er gesagt, Klaus Peter, ich verabschiede mich jetzt bei dir zum letzten Mal. Ein Abschied auf Zeit. Dieser Mann hat zum Glauben gefunden. Er kannte den Weg. Alles Alltägliche war plötzlich nicht mehr wichtig. Es galt nur noch der Weg, die Gewissheit, unsterblich, unverweslich, verherrlicht. Abends um 5:30 ist er heimgegangen. Bei vollem Bewusstsein an dem Tag, wissend, es geht jetzt zu Ende. Die Beerdigung ist jetzt am Dienstag um 13.30 Uhr. Und Herr Jesus, wir beten für Sonja, wir beten für Holger, für Jens, ihre Familien, alle, die eng dabei sind. Herr, wir danken dir für das Leben von Hans, das ja unter uns offenbar war. Die vergangenen 10, 12 Jahre, wo er so zum Glauben gefunden hat, sich entschieden hat, wo diese Gewissheit so tief in sein Herz gefallen ist, dass er sagen konnte, ich will nur noch heim. Du stärkst, du segnest, du tröstest jetzt. Einfach auch die Familie, Herr, und alle, die nahe an ihm waren. Vater, wir danken dir für das Leben von Hans, das hier mitten unter uns war. Und wir danken dir, dass er das ewige Leben hat, das der Tod nicht auslöschen kann, weil er an dich, den Auferstandenen, geglaubt hat. Danke, Jesus. Amen. Jesus gleich. Wow. Nicht nur unsterblich, unverweslich, verherrlicht, sondern Jesus gleich. Kannst du dir das vorstellen? Dass du Jesus gleich, ähnlich gemacht bist dann? Das ist der Plan Gottes, sagt schon Römer 8, dass wir umgestaltet werden in das Bild seines Sohnes. Jesus gleich, ein Leib, phänomenal. Im 1. Johannes bezeugt der Apostel, was er verstehen durfte. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oder hier, wie die Neues Leben es übersetzt. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Von Angesicht zu Angesicht. Begegnung mit einem besten Freund, das steht aus, weil er auferstanden ist. Florian, könntest du kommen schon oder auch ihr als Band, wenn wir jetzt übergehen zum Abendmahl, möchte ich beten und ich will dich nochmal herausfordern, nimm doch eines dieser Aussagen für dich, das heute an diesem Ostern 2021 eine ganz besondere Bedeutung hat. Wahrscheinlich alles, aber wo du sagst, diesen Aspekt, den nehme ich in mein Herz. Unsterblich, unverweslich, verherrlicht, Jesus gleich. Und wir wissen, dieser neue Leib hat neue Fähigkeiten. Das sehen wir, nachdem Jesus auferstanden ist, hat er andere Fähigkeiten wie zuvor. Zuvor war er ganz Mensch auf Erden, Gottes Sohn, Mensch, als der Auferstandene, da lesen wir unterschiedliche Zeugnisse. Lukas 24, 31, als sie ihm begegneten, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Oder der Raum ist verschlossen, die Jünger noch in Angst, keiner kann rein und plötzlich erscheint der Herr mit seinem Auferstehungsleib mitten unter ihnen. Das konnte Jesus davor so nicht leben, als er Mensch war, bis er auferstanden war. Das heißt, dieser neue Auferstehungsleib hat auch ganz andere Fähigkeiten, in Gottes Dimension zu sein und im Auftrag, wenn Jesus sein Friedensreich auf Erden aufgerichtet hat, seine Gemeinde mit ihm, auch in dieser Welt sich zu bewegen. Und jetzt darfst du ein bisschen weiterdenken, was das wohl alles bedeuten wird. Nimm doch heute Morgen so ein Wort, wo du sagst, ja, das ist mein Herzenssaatgut. Ich lade dich ein, nochmal aufzustehen, wenn du magst. Vielleicht so deine Hand zu öffnen und sagen, Herr, lass das hineinfallen. Das ist Alltagsrelevanz, dass ich zum Auferstandenen gehöre. Ich empfange heute Morgen, Herr, von dir diese Kraft. Es ist nicht einfach nur ein Gedankengebäude, eine gute Theorie, irgendwelche Beweisführung, sondern es ist Kraft hier und jetzt. Wir glauben an das Evangelium. Und unser Glaube wird uns zugerechnet, zur Gerechtfertigung, zum Heil, zum ewigen Leben. Wir empfangen es heute Morgen. Unsterblich, unverweslich. Verherrlicht, Jesus gleich. Das ist uns verheißen, weil Jesus auferstanden ist. Das gilt jedem, der zu Jesus gehört. Und Vater, ich bete, dass da, wo Herzen noch unentschlossen sind, hier oder im Livestream oder wo auch immer zugehört wird, dass die Kraft Gottes sich jetzt lagert zur Errettung, zur Herzenswendung, zum Heil, zum Ewigen hin. Diese Kraft sei mit dir. Auch du sollst wissen, wenn du eines Tages von Erden gehst, wohin du gehst, weil du an Jesus glaubst, weil er auferstanden ist. Und das feiern wir aus ganzem Herzen. Komm, Heiliger Geist, und wirke jetzt hinein in die Herzen, berühre, verändere. Werden wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, feiern wir dich, Jesus. Feiern wir, was du für uns getan hast. Wir erinnern uns und wir nehmen und wir bekommen Kraft des Glaubens zum Leben. Und wir richten unsere Herzen und Gedanken aus auf das, was wirklich zählt und was uns dann auch Kraft gibt für dieses Leben. Für dieses Leben. Wir empfangen, wir feiern dich. Ja, wir essen dein Fleisch, wir trinken dein Blut, das du für uns gegeben hast. Das Lamm hat gesiegt und der Sieg von Jesus bleibt ewig ausgemacht. Und Es möge Kraft in deinem Leben sein, du bist da hinein gesegnet. Es ist dein Leben mit Jesus. Es gehört dir. Halte es fest.